Schlagen wir miteinander auf das Buch, das Evangelium nach Markus, Kapitel 1. Und wir lesen im Kapitel 1 ab Vers 29 folgende Worte. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder, und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich, und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden war und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt, und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren, und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Jesus hat seinen Dienst begonnen und er fing an, in allen umgebenden Dörfern zu predigen, zu heilen. Und er berief seine Jünger, und die Jünger verließen ihre Arbeit, wurden zu Jesu Jüngern. Und als Jesus sich Kraft holen sollte vom Vater, kamen sie ihm hinterher und sagen: Wo bist du? Jeder Mensch sucht dich. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe: Warum haben ihn die Jünger aufgesucht? Haben die Jünger ihn gesucht und aufgesucht, damit er weitere Leute heilen konnte? Oder haben ihn die Jünger gesucht, weil sie über Nacht zu Stars geworden sind durch Jesus Christus? Sie sind wichtig geworden, seine Jünger. Sie sind zu Ministern geworden in ihren Köpfen. Sie haben nicht erkannt, dass Jesus Gemeinschaft brauchte mit seinem Vater. Im sozialen Leben waren die Jünger Leute, die vielleicht gescheitert waren, waren arm, mussten ein hartes Leben haben, und jetzt waren sie richtige, wichtige Leute. Tausende von Menschen kamen ihnen hinterher und sie waren nun wichtig in der Gesellschaft. Warum suchten sie Jesus? Warum bist du hier in dieser Gemeinde? Schaffst du es da draußen in deinem sozialen Umfeld nicht? Kannst du hier oben stehen und was sagen? Draußen in der Arbeit, in deiner Umwelt, hast du nichts zu sagen? Das sind wichtige Fragen, warum du hier bist.
Hallo.
Guten Tag. Ist Jesus für dich nur Mittel zum Zweck?
Ja.
Ich habe mich diese Frage oft gestellt, weil wir kommen zu Jesus. In der Gemeinde wird leider nicht mehr theokratisch, sondern demokratisch gewählt. Und es ist oft der Fall, dass in der Gemeinde Dinge miteinander gesprochen werden, Dinge miteinander entschieden werden, das wird gemacht und das wird neu gemacht und jeder fühlt sich toll und jeder fühlt sich gewollt und gebraucht, und eigentlich ist ja nicht die Gemeinde, die den Menschen erlöst, sondern Jesus Christus, und er wird eigentlich zu wenig gefragt. Und Jesus stand am Morgen auf, als es noch sehr, sehr dunkel war. Wann stehst du am Morgen auf, wenn es noch sehr, sehr dunkel ist? Und suchst dir einen einsamen Ort auf und gehst und hast Gemeinschaft mit deinem Vater, weil du die Gemeinschaft brauchst. Und siehe, einer trat herzu, Matthäus 19, Abvers 16. Nachdem Jesus schon nach einer gewissen Zeit noch bekannter wurde, trat einer herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und viele heute identifizieren sich mit dieser Frage. Und es gab auch ein Buch früher von Margaret Davis, What Shall I Do to Inherit Eternal Life? Das war ein sehr unpopuläres Buch, weil es nicht den kontemporären Christ entsprach, sondern eher nach Veränderung rufte. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem Guten? Es ist nur einer gut, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm: Welche? Jesus antwortet: Das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Jüngling spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Meiner Meinung nach wird dieser Text viel zu oft zitiert. Was soll ich Gutes tun, um ewiges Leben zu haben? Kannst du denn was Gutes tun? Kannst du was Gutes tun, um das ewige Leben zu haben? Können wir was Gutes tun? Von wem kam diese Frage? Denn wir identifizieren uns in der Adventgemeinde mit dieser Frage. Was kannst du tun? Und wir kommen zu Jesus, und der zu Jesus kam, wollte meins behalten und ewig leben. Wir können meins nicht behalten und ewig leben. Das ist zumindest das, was meine Bibel mich lehrt. Und wir können uns auch nicht mit dem identifizieren, der diese Frage stellte. Denn er stellte sie aus einer Motivation: Herr, was kann ich tun außerhalb meines Radius? Was kann ich tun außerhalb von mir? Der reiche Jüngling definiert die Erlangung des ewigen Lebens: Herr, was muss ich tun? Jesus definiert ewiges Leben: Wie muss ich sein, um das ewige Leben zu haben? Viele identifizieren sich heute mit der Frage dieses Jünglings. Jesus sagt: Aber mein Sohn, du hast da was falsch verstanden. Das Gesetz Gottes ist kein Tun, es ist Sein. Gut sein, perfekt sein, vollkommen sein. Das Gesetz Gottes ist der Charakter, das Motiv, die Moral hinter dem Tun. Was war das Motiv des Jünglings hinter seinem Tun? Er wollte meins behalten. Wenn ihr ins Internet geht, in Google, und gebt ein die Gerechtigkeit Christi, dann werdet ihr und Bilder eingibt, dann steht da ein Christus und zieht einem Mann seine Gerechtigkeit an. Das Problematische an diesem Bild ist, dass der Mann sein eigenes Kleid noch anhat. Schlagt mit mir auf Habakuk, Kapitel 2, Vers 4. Oder Römer 1, 17, da steht das Gleiche. Aber ich würde gerne den Haupttext lesen. Habakuk 2. Habakuk 2 ist vor Zephania. Und nach Nahum. Nach Daniel und Hosea.
Genau.
Und so weiter. Habakuk Kapitel 2. Und wenn Paulus in Römer spricht von Gerechtigkeit aus Glauben, dann fängt er seine Basis durch Gerechtigkeit aus Glauben mit diesem Text an. Und er sagt, siehe der Vermessene, in Habakuk, er zitiert diesen Text, siehe der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Frage. Steht hier, der Sünder wird durch seinen Glauben leben? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Aussagen? Ihr dürft jetzt mal reden. Was ist der Unterschied zwischen der Sünder wird durch seinen Glauben leben zu der Gerechte wird durch seinen Glauben leben? Ja.
Der Gerechte ist ein vergebener Sünder.
Ja. Was noch? Ja.
Starrigkeit.
Stimmt auch.
Findet keine Ruhe.
Ja, bitte.
Er wird gerecht durch Glauben. Sonst kann er ja gar nicht gerecht sein. Der Glaube ist.
Aber der Sünder glaubt ja auch. Ja, bitte.
Wer sich bekehrt hat, wird das Glauben leben. Der Sünder.
Sündigst du noch, Bruder? Ja. Bist du ein Sünder oder bist du ein Gerechter? So, jetzt nehmen wir mal den Text. Das ist 1. Johannes 1, 9. Ja? Gut. Nehmen wir mal den Text. 1. Johannes 1. Und ihr wisst ja, dass früher, die Bibel komplett geschrieben wurde, da gab es keine Titel. Die Titel wurden von Menschen eingefügt. Jetzt lesen wir ihn mal. Und wir lesen ihn ab Vers 5. Weil er kommt doppelt vor, dieser Text. In zwei Versionen. Und da sagt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn ist eine Kondition, ist eine Bedingung, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wann reinigt uns das Blut Jesu von aller Sünde? Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir als Konsequenz dessen Gemeinschaft miteinander und dann reinigt uns das Blut Jesu von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Hierarchie der Dinge, wie sie laufen. Das ist die Chronologie, wie es läuft. Weiter, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Kapitel 2, Vers 1, das gehört nämlich noch zum Text dazu. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Was soll die Vergebung bringen? Dass ich weniger sündige oder dass ich weiterhin sündigen kann? Richtig. Meine Kinder, dies schreibe ich euch von der Vergebung, damit ihr einseht, dass ihr nicht mehr sündigen sollt. Und falls ihr mal sündigen solltet, gibt es einen Fürsprecher bei dem Vater. Also wir sprechen hier von praktizierenden Sünden. Ja? In Offenbarung, Kapitel 22, sagt es, und der Heilige heilige sich weiterhin und der Gerechte übe weiterhin Gerechtigkeit. Es ist ein Zustand, der Gerechte. Es ist kein Moment. Es ist ein Zustand, in dem du dich befindest, wenn du mit Jesus Christus gehst, dass du deinen Teil tust und die Differenz zum Vollkommenheit, die tut Jesus dahin. Glaube und Werke, wenn jemand das Buch lesen möchte, da steht es drin. Unser Motiv, Jesus Christus nachzufolgen, sollte sein, willst du vollkommen sein? Dann wird dir der Herr das geben. Was ist der Unterschied zwischen einem Sünder und einem Gerechten?
Der Sünder ist nicht vollkommen.
Und der Gerechte?
Der Gerechte ist vollkommen.
Der Gerechte, ein Mensch ist nicht vollkommen. Wer ist der Gerechte, der einzige Gerechte, der jemals gelebt hat? Wir sind gerecht in Jesus Christus. Der Unterschied zwischen einem Sünder und einem Gerechter ist, dass der Sünder in seinen Sünden bleibt und der Gerechte nicht. Die Theologie von heute lehrt, dass wir niemals unsere Sünden ablegen können. Dass es niemals eine Vollkommenheit bis zu Jesu Wiederkunft geben kann. Glaubt ihr das? Wollen wir Gott die Allmacht wegnehmen? Denn darin liegt das Motiv. Die Menschen wollen nicht von der Sünde befreit werden, die Menschen wollen vom Tod befreit werden. Was ist dein Motiv? Was hast du? Was hast du in deinem Herzen? Hast du die Sünde? Hast du mit Doppel-S? Hast du die Sünde oder hast du den Tod? Von was hast du Angst? Was ist dein Motiv, warum du zu Jesus kommst? Willst du vom Tod befreit werden? Von der Konsequenz? Oder gefällt dir die Sünde nicht? Willst du von ihr befreit werden? Das ist das Motiv, von dem wir hier sprechen. Alle Sünder auf diesem Planeten wollen vom Tod befreit werden. So ist es. So ist es. Jesus ist für uns gestorben. So ist es. Aber das gibt dir nicht die Lizenz, dass du in deinem Ehebett machen kannst, was du willst. Liebe Schwester, die Christenheit hat heute ein riesiges Problem. Es identifiziert Gesetz mit Tun. Das Gesetz Gottes wird in der Bibel definiert als Sein, als Charakter, als Identität. Das Gesetz ist der Ausdruck des Charakters Gottes. Jesus ist in erster Linie nicht gekommen, um in erster Linie zu tun, sondern um zu sein. Gott mit uns zu sein. Heißt es nicht so? Und du sollst ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott mit uns sein. Jesus, die Bibel lehrt an höchster Stelle nicht, uns in Jesus zu verlieben für das, was er für uns tut, sondern ihn zu lieben für das, was er für uns ist. Da kommt die Gemeinschaft heraus. In der ganzen Bibel tut Gott für uns viel, nicht weil er muss, sondern weil er will, weil er ist. Die Menschen liebten sein Tun, seine Heilungen, seine Wunder, aber sein wie er wollte keiner. Und das will heute auch keiner. Alles zu geben wie er, wollten sie nicht. Sie wollten nur die Konsequenzen seiner Tat. Und so sind die Christen heute. Sie wählen das Kreuz und das Gesetz legen sie beiseite. Und das Kreuz ohne das Gesetz geht nicht. Die Frage, was kann ich tun, um ewiges Leben zu haben, kam von einem, der meins behalten wollte. Wenn du dein Kleid behalten willst und du klammerst dich ans Kreuz, ist es ein Widerspruch. Jesus definiert das ewige Leben, indem er uns sagt, verkaufe alles, was deins ist, damit du vollkommen sein kannst. Derjenige, der wahrhaftig Gottes Gebote hält, wird kein Problem haben, alles aufzugeben. Wollen wir vollkommen sein und alles für Gott aufgeben, oder wollen wir nur Gutes tun und so bleiben, wie wir sind? Warum werden wir Christus ähnlich gemacht? Was heißt das, Christus ähnlich zu sein? Jesus sagt es, willst du aber vollkommen sein? Jesus sagt nicht, willst du aber das perfekte Werk tun? So gehe hin und verkaufe, was du hast. Jesus sagt, willst du vollkommen sein? Vollkommen zu sein bedeutet alles, zu was dich Gott aufruft, aufzugeben. Denn nur dann, wenn du Gott alles gibst, wenn du für Gott alles aufgibst, nur dann bist du Jesus ähnlich, weil er auch alles aufgegeben hat. Für dich. Das ist Christusähnlichkeit. Christusähnlichkeit ist nicht meins zu behalten und sein Kreuz in Anspruch zu nehmen und zu leben, wie ich will. Denn dann kann ich warten, demütig zu werden und selbst beherrscht und tugendhaft und freundlich. Es wird nicht kommen, solange ich meins behalte, beziehungsweise behalten will. Wir haben so viel Licht durch die Zeugnisse bekommen, dass die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden, nicht die richtige Frage ist. Die Bibel misst den Wert eines Individuums nicht nach Taten, sondern nach Charakter. Denn das Tun ist Konsequenz dessen, was ich bin. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Entweder bin ich mit und wie Christus in meinem Umgang mit allem und jedem, oder ich bin es nicht. Es geht hier nicht darum, ob ich barmherzig bin. Es geht hier nicht darum, ob ich großzügig bin. Es geht hier nicht darum, ob ich liebevoll bin. Es geht darum, um wie Jesus zu sein. Jesus hat vordefiniert, was Großzügigkeit ist. Jesus hat vordefiniert, was liebevoll ist. Jesus hat vordefiniert, was Barmherzigkeit ist. Es ist nicht etwas, was ich mir vordefiniere. Denn wenn ich mir Liebe, das Wort Liebe vordefiniere, gibt es eine sogenannte Maslow'sche Pyramide. Und bei den physikalischen Bedürfnissen, bei Hunger und Trinken, steht auch Sex. Und ganz oben, bei Spiritualität, steht Freude und steht auch Liebe. Es wird auseinandergenommen in der Gesellschaft. Wir müssen Liebe und Großzügigkeit und Barmherzigkeit und alle diese Worte so definieren in der Person Jesus Christus, wie er das gemacht hat. Nicht wie die Gesellschaft uns diese Worte vordefiniert. Es hat einen ganz anderen Wert. Im Gericht über Leben und Tod ist das Maß von wie ich bin, er. Er ist das Maß. Es wird so viel diskutiert in letzter Zeit über Gerechtigkeit aus Glauben. Konzepte und Hermeneutik und Auslegung. Und wir haben alle Konzepte und wir haben es alle verstanden. Meint ihr, das Verständnis von einer gewissen Frage wird uns selig machen? Jesus Christus kommt zum Vater und der Vater fragt ihn, warum möchtest du ihn erretten? Und Jesus wird nicht sagen, naja, er hat Rechtfertigung aus Glauben verstanden. Er hat es seinen Brüdern richtig erklärt. Er bekleidet ein tolles Amt in der Gemeinde. Er ist eingeschrieben, er ist Ältester, er ist Prediger, er macht das Ganze gut. Er wird sagen, weil ich mit ihm jeden Tag Gemeinschaft habe. Und er vertraut mir alles an. Und er hat sich meine Lebensweise angeschaut und es gefällt ihm. Und er versucht es in die Tat umzusetzen. Er versucht kein Transkript zu schreiben von dem, was ich gelehrt habe und dann durch eigenes Gutdünken das Ganze zu übersetzen und dann so in die Tat umzusetzen, wie er das meint. Wie seine Vorgesetzten das meinen, wie die Hochschule das meint, wie die Rabbiner das meinen, wie die Pharisäer das meinen, sondern er hat mich kennengelernt, er hat mich zu seinem Studium gemacht, er verbringt jeden Tag Zeit mit mir und er hasst die Sünde genauso wie ich. Ich identifiziere mich mit ihm. Deswegen möchte ich meine Hand als Zeichen hingeben, mit ihm möchte ich eine Ewigkeit verbringen. So wird es laufen. Und wir sind gerade im Untersuchungsgericht. Und es gibt viele Leute, die mich fragen, was denkst du von den 144.000? Und die kommen und fragen mich, ja, was denkst du von den 144.000? Ja, was soll ich denn denken? Dann sagt meistens, es ist eine symbolische oder eine tatsächliche Zahl. Und dann frage ich mich, mit welchem Motiv fragst du denn? Ja, sind es mehr oder sind es weniger? Ist es eine tatsächliche oder eine symbolische Zahl? Und was will das sündige Herz, dass die 144.000 sind? Ja, hoffentlich eine symbolische Zahl für eine große Zahl, oder? Da passen wir ja schön alle da rein. So wie wir sind. Hoffentlich ist es doch keine tatsächliche Zahl. 144.000 von 22 Millionen Adventisten ist ja schon wenig, oder? Bitte? Die Prinzipien der Bibel lehren uns, wie viele Leute in Kanaan eingegangen sind, nicht wahr? Von der alten Generation. Ja. Es gibt Prinzipien in der Bibel. Nur, was ist eure Motivation, zu Jesus Christus zu kommen? Hasst ihr die Sünde? Hassen wir die Sünde? Oder haben wir Angst vor dem Tod? Was ist, versteht ihr den Unterschied? Der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich wie Paulus erkannt habe, dass das Gebot gerecht und gut ist und heilig ist. Ist für dich das Gesetz eine Einschränkung, vor der dich das Kreuz erlöst hat? Oder magst du es, zu sein wie Jesus? Oder willst du von ihm nur geheilt werden? Was ist das, was du willst? Denn da oben gibt es 2/3 Engel, die dir dienen, die dir helfen, und die wollen mit Sicherheit nicht noch ein Dilemma, wo sie ihre Brüder und Schwestern verlieren. Und hier sollst du fähig gemacht werden, ein Leben dort zu leben. Und dort gibt es keinen Mittler. Lasst uns miteinander aufschlagen, Matthäus Kapitel 5. Das ist ein ganz bekannter Text, den lesen wir sehr oft. Und den überfliegen wir, weil wir Bücher haben und Lektionen haben, die uns diese Texte sofort erklären. Aber lasst sie uns mal tief lesen. Matthäus Kapitel 5, den Vers 13, 14 bis 16. Matthäus 5, 13, 14 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt nichts mehr, es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Schäfel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Frage: Nach diesem Text, wer leuchtet, die Werke oder wir? Nach diesem Text, wer leuchtet? Ja?
Die Werke.
Nein? Ja?
Jesus.
Ja, auch. Sowieso, anders geht es ja nicht. Wir leuchten nach diesem Text, ja?
Nach diesem Text ist es eine Gemeinschaftsaktion.
Ja, jetzt habt ihr gelernt, auf meine Antworten zu antworten. Auf meine Frage zu antworten. Nach diesem Text leuchten wir. Nach diesem Text müssen wir leuchten. Ja, bitte?
Aber nicht so, dass es heißt, schau mal, wie toll ich bin.
So ist es. Ihr seid das Licht der Welt. Nach diesem Text müssen wir leuchten, damit die guten Werke sichtbar sind. Frage: Wenn wir nicht Licht sind, sind dann die guten Werke, die wir tun, sichtbar? Ja oder nein? Stell dir vor, du gehst in ein Armenhaus, Flüchtlingslager, gibst deine Gaben, sagen wir, du verdienst 3.000 Euro im Monat netto und gibst 300 Euro Zehnten. Das ist schon eine ganze Stange Geld. Und du machst all deine Sachen. Wenn du nicht Licht bist, sind deine guten Werke sichtbar? Ja oder nein? Wann sind deine guten Werke sichtbar? Hier steht, deine guten Werke sind nur dann sichtbar, wenn der Vater im Himmel gepriesen wird.
Kommt drauf an, für wen sichtbar? Für uns Menschen sind ja eigentlich Aufgaben sichtbar von Menschen, die überhaupt kein Licht sind. Aber für Gott sind die halt nur sichtbar.
So ist es hier nicht gemeint. Hier wird eine sogenannte Bedingung gestellt. Wenn du willst, dass deine guten Werke sichtbar sind, musst du Licht sein. Wenn du nicht Licht bist, sind deine guten Werke nicht sichtbar. Denn dann ist es Werksgerechtigkeit. Dann tust du es nur. Wenn du aber Licht bist, sind die Werke, die du tust, automatisch. Und dann sind wir schon bei Glaubensgerechtigkeit, weil sie in Jesus in dir vollbringt, so wie der Bruder da hinten gesagt hat. Ja?
Darf ich provozieren?
Natürlich.
Es gibt einen anderen Text, da sagt aber Jesus, dass sie gar nicht so sichtbar sein sollen, weil sonst haben wir ja unseren Lohn von Menschen und da muss ja Gott keinen Lohn geben.
So ist es aber auch gedacht, so wie du es gesagt hast. Wir sollen ja Licht sein, nur ein Reflektor. Unsere guten Werke sollen gesehen werden, aber der Vater im Himmel soll gepriesen werden. Wir sind ja nur Reflektoren. Ja? Ich kann dich loben, wenn du möchtest.
Ist egal. Ich habe jetzt in den letzten Wochen habe ich ungefähr 50 Linien Jesu verteilt.
Ja.
Ich habe es den Leuten direkt in die Hand gedrückt, habe ihnen erklärt, Reformation und so weiter.
Ja.
Die Leute lernen jetzt dadurch Jesus kennen.
Ja.
Und das war jetzt mein Ziel, das war meine Absicht, dass er nicht da... Bei uns, da gibt es den sogenannten Neukirchner Krippenweg.
Bitte?
Da habe ich den Neukirchner Krippenweg.
Okay.
Und der... Da sehen Sie halt so ein Kind in der Krippe, ja?
Ja.
Von verschiedenen Künstlern dargestellt. Und ich habe gesagt, ich möchte gern, dass dieses Kind zum Sprechen kommt. Und darum gebe ich Ihnen dieses Buch.
Ja.
Also, dass Sie dadurch praktisch Jesus kennenlernen. Das ist meine Absicht gewesen. Und jetzt frage ich in den Raum, wer hat es von euch gemacht? Ja, aber... Wir werden doch nicht fertig mit unserem Thema Evangelisation, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Wenn wir nicht unsere Beine benutzen, um zu den Leuten hinzugehen.
So kann ich nur sagen, lieber Bruder, dein Motiv wird Gott richten, nicht wir.
Ja, genau. Ja, ja.
Dein Motiv wird Gott richten. Wir können nicht in die Herzen hineinschauen, erstens. Und zweitens sind wir viele, viele Glieder in einem Leib und jeder wird berufen zu seinem eigenen Werk. Nicht jeder verteilt Bücher. Das ist meine persönliche Meinung. Ich arbeite im Krankenhaus und ich habe mit sehr, sehr vielen Ärzten zu tun und sehr, sehr vielen Problemfällen zu tun. Und ich habe schon Schatten zum Licht verteilt bei mir im Krankenhaus. Aber es geht nicht einfach nur, Schatten zum Licht zu verteilen, Leuten, die sie sowieso wegschmeißen. Ich habe es einem Menschen verteilt, mit dem ich ein Gespräch geführt habe, wo ich gesehen habe, dass er Interesse hätte. Und dem habe ich dieses Buch gegeben. Ich möchte auch nicht die Perlen vor die Säue werfen. Das ist das, was ich für mich erkannt habe. Da hat mich der Herr drauf... Ich habe 10 Schatten zum Licht gekauft und nicht 5000. Und habe mir gedacht, Herr, ich nehme einen Schatten zum Licht immer in meinen Rucksack mit, wenn ich in die Arbeit gehe oder egal, wo ich hingehe. Und wenn der Herr mit mir eine Person gibt, mit der ich sprechen kann und sagen kann, und die zeigt Interesse und wie auch immer, dem schenke ich diesem Schatten zum Licht. So wie der Bruder gebetet hat, Herr, schenke uns Situationen im Leben, wo wir Menschen treffen können, zu denen wir ihm das Evangelium bringen können.
Das sollte unser tägliches Gebet sein.
So ist es. So ist es. Aber weiter zur Predigt. Ich lese aus Glaube und Werke, Seite 69. Mit Sicherheit war der reiche Jüngling einer von denen, die auf dem Weg zum Tempel immer Unsummen in den Gotteskasten gab. Aber immer nur so viel, dass es seinen Reichtum nicht antastete. Er hielt das Gebot aber immer nur zu dem Punkt, wo meins nicht kompromittiert wird. Weißt du nicht, was Jesus dem jungen Mann sagte, der zu ihm kam und ihn fragte, was er tun solle, um das ewige Leben zu haben? Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Und er sagte, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Der junge Mann erkannte nicht, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung war und warum er das ewige Leben nicht bekommen sollte. Das habe ich alles gehalten, sagte er. Nun berührte Christus den wunden Punkt in seinem Herzen, indem er sagte, verkaufe, was du hast und komm und folge mir nach. Und du wirst das Leben haben, was tat er? Er ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er hatte, und es gut zu hören, er hatte die Gebote überhaupt nicht gehalten. Er hätte Jesus Christus, und jetzt kommt wieder eine Chronologie, so wie in 1. Johannes 1. Er hätte Jesus Christus als Erlöser annehmen und seine Gerechtigkeit in Anspruch nehmen sollen. Und jetzt definiert Schwester White, was das bedeutet, Gerechtigkeit in Anspruch nehmen. Dann sagt sie, dann mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet, hätte er das Gesetz Gottes halten können. Was bedeutet nach diesem Text in Bezug auf den reichen Jüngling die Gerechtigkeit Jesu anzunehmen? Er hätte alles verkaufen sollen. Er hat das, wozu ihn Jesus aufgerufen hat, hätte er tun müssen. Und dann würde es heißen, er hat die Gerechtigkeit Jesu in Anspruch genommen. Die Gerechtigkeit Jesu in Anspruch nehmen kannst du nicht, indem du weiterhin ungehorsam bist. Stimmt ihr damit mir überein? Wir können die Gerechtigkeit Jesu nicht in Anspruch nehmen, während wir wissentlich Sünden praktizieren, wo wir wissen, dass es falsch ist. Von uns aus. Sie sagt ganz deutlich, er hätte Jesus Christus als Erlöser annehmen und seine Gerechtigkeit in Anspruch nehmen sollen. Was hat Jesus von ihm gefordert? Verkaufe, was du hast und gib es den Armen und komm, folge mir nach. Er hat es nicht gemacht. Und er war kein Heide, sondern er war ein Jude. Es war jemand aus der Gemeinde. Ich möchte daran erinnern, dass das Lebensbuch der Mitglieder im Himmel nicht auf der Erde steht, bei der Gemeindeschreiberin, sondern es steht im Himmel. Es gibt in der Bibel kein "Ich werde immer besser", solange ich meins behalte. Wenn ich alles für Christus aufgebe, habe ich den Zustand der Gerechtigkeit erreicht. Das ist es, gerecht zu sein. Zu alles, zum was mich Jesus aufruft, gib das auf. Es muss nicht Geld sein, es kann Karriere sein, es kann was auch immer sein. Du wirst es wissen, denn zu deinem Herz wird er sprechen. Dankeschön. Denn zu deinem Herz wird er sprechen. Und dann sagt der Herr, gib es auf. Wenn du es nicht aufgibst, kannst du erwarten, dass das Kreuz dich dann selig macht? Nein. Und viele stützen sich auf das Kreuz. Meine lieben Geschwister, Jesus hat 30 Jahre auf dieser Erde gelebt. Schaut sich mal auch mal jemand sein Leben an. Er hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir mit dem Feind umgehen sollen. Er hat also ein Beispiel gegeben, wie wir mit dem Feind umgehen sollen, wie wir mit dem Kranken umgehen sollen, was für Sachen wir anwenden sollen beim Kranken, wie wir mit Mutter und Vater umgehen sollen. Das hat er uns alles, wie wir mit Ungläubigen umgehen sollen, das hat er uns diesen 30 Jahren alles gezeigt. Und alle stützen sich auf das Kreuz. Das Kreuz ist nur das eine Ticket zum Himmel. Die Verlierne. Aber da gibt es ja auch noch die Zugerechnete. Das Leben eines Christen. Und du brauchst ja beide. Du musst ja leben als Christ. Du musst sein wie Christus, du musst sein zu wollen. Der Heiland stand im Vorhof in der Nähe des Gotteskastens und beobachtete, wie die Gläubigen ihre Gaben darbrachten. Viele der Wohlhabenden brachten große Summen, die sie auffällig in den Kasten legten. Der Herr sah sie traurig an, sagte jedoch nichts zu ihrem großzügigen Opfer. Als aber eine arme Witwe sich zögernd näherte, als fürchte sie, beobachtet zu werden, erhellte sich sein Angesicht. Als die Reichen und Hochmütigen vorübereilten und ihre Gaben in den Kasten zu legen, schreckte sie zurück, als ob es großen Mut kostete, sich weiter heranzuwagen. Dennoch verlangte es sie, für die Sache, die sie liebte, ebenfalls etwas zu geben. Sei es auch nur so gering. Die Frau schaute auf die Münzen in ihrer Hand. Es war wenig im Vergleich zu den Gaben der anderen. Doch es war alles, alles, was sie besaß. Sie passte eine günstige Gelegenheit ab, warf rasch ihre 2 Schärflein in den Kasten und ging eilends davon. Dabei begegnete sie dem Blick Jesu, der mit großem Ernst auf ihr ruhte. Jesus rief seine Jünger zu sich und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf die Armut der Witwe. Dann sprach er die lobenden Worte: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Freudentränen standen bei diesen Worten in den Augen der armen Frau. Sie fühlte ihre Tat verstanden und gewürdigt. Viele würden ihr geraten haben, ihre kleine Gabe für sich zu behalten, da sie in den Händen der wohlgenährten Priester unter den vielen reichen Gaben, die in die Schatzkammer gebracht wurden, nichts bedeutete. Menschliche Werte. Aber Jesus kannte ihr Herz, kannte das Motiv. Sie glaubte, dass der Tempeldienst von Gott eingesetzt war, und sie zeigte sich eifrig bestrebt, alles ihr Mögliche zu tun, um ihn zu unterstützen. Weil sie tat, was sie konnte, wurde ihr Handeln für alle Zeit ein Denkmal zu ihrem Gedächtnis. Sie hatte ihr Herz sprechen lassen. Ihre Gabe wurde nicht nach dem Wert der Münze beurteilt, sondern vielmehr nach der Liebe zu Gott und der Anteilnahme an seinem Werk, die sie ja zu jener Gabe veranlasst hatte. Und dann sagt sie weiter: Das Motiv ist es, das für unsere Handlungen maßgebend ist. Es bestimmt ihren Wert oder Unwert. Nicht die großen Dinge, die jedes Auge sieht und jede Zunge lobt, nennt Gott die köstlichsten, sondern es sind die kleinen, freudig erfüllten Pflichten, geringe, unauffällige Gaben, die menschlichen Augen wertlos dünken mögen, welche Gott oft am höchsten bewertet. Ein Herz voll Glauben und Liebe ist dem Herrn mehr wert als die kostbarste Gabe. Die arme Witwe gab mit dem Wenigen, das sie brachte, und es wird zum 5. Mal in diesem Text wiederholt, zum 3., 4. oder 5. Mal, die arme Witwe gab mit dem Wenigen, das sie brachte, alles, alles, wovon sie lebte. Sie verzichtete auf ihre Speise, um jene 2 Schärflein der Sache beizusteuern, die sie liebte. Es war eine Sache, die sie liebte. Und sie tat es im Glauben. Jetzt kommt Gerechtigkeit aus Glauben. Sie tat es im Glauben darauf vertrauen, dass der himmlische Vater sie in ihrer Armut nicht übersehen werde. Dieser selbstlose Geist und dieser kindliche Glaube fanden das Lob des Heilandes. Ich könnte eigentlich jetzt hier aufhören. Nach welchem Maßstab wird gemessen? Nach Sein oder nach Tun?
Nach Sein.
Nach Sein wird gemessen. ist etwas lustig, ich möchte es auch wissen.
Ja, aber durch die Tat wird sichtbar.
Es geht um Charakter. Schlag mit mir auf 1. Chronike, Kapitel 29. 1. Chroniken, Kapitel 29, Abvers 10. Lieber Bruder, brauchst du eine Bibel? Nein? Okay. Erster Chroniker, Kapitel 29, Abvers 10. Und wir lesen bis Vers 18. Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät, die Gewalt, die Herrlichkeit, der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre sind vor deinem Angesichte. Du herrschest über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen deiner Herrlichkeit, denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Sie sollten den Tempel bauen. Denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Gäste und Fremdlinge vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und unzuverlässig. Herr, unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, kommt von deiner Hand und dein ist alles. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dieses alles aus Aufrichtigkeit meines Herzens freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, welches sich hier befindet, sich willig gegen dich erzeigt hat. Herr, Gott unserer Väter Abraham, Isaac und Israel, schön, dass er hier nicht Jakob sagt, bewahre ewiglich solchen Sinn und Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz fest auf dich. Frage: Wenn die Gemeinde im Himalaya eine Gemeinde bauen will, braucht Gott mein Geld? Nach diesem Text, braucht Gott mein Geld? Gott braucht nicht mein Geld. Warum soll ich dem Herrn Gott geben, wenn alles seins ist? Was braucht Gott? Mein Herz braucht Gott. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dieses alles aus Aufrichtigkeit meines Herzens freiwillig gegeben. Da sagt er, bewahre ewiglich solchen Sinn und Gedanken im Herzen. Wer soll es bewahren? Gott soll es bewahren. Wer hat es in mir hervorgerufen? Gott hat es in mir hervorgerufen, den Gedanken. Und ich habe Ja dazu gesagt. Das ist auch der einzige Teil, den ich tun kann. Entschuldigung, ich hatte am Wochenende Fieber und war ein bisschen krank. Es geht um Charakter. David bittet Gott, diesen Sinn in ihm zu bewahren, solche Werke zu tun. Ich möchte euch noch kurz ein Stück lesen aus Patriarchen und Propheten. Und ihr sollt mir sagen, um wen es geht. Gut zuhören, denn es ist einfach. Sie waren mit dem Erlösungsplan vertraut. Und es ist interessant, dass beide mit dem Erlösungsplan vertraut waren. Sie waren mit dem Erlösungsplan vertraut und verstanden die verordneten Opfer. Sie wussten, dass sie mit ihrem Glauben an den Retter bekunden sollten, denn die Opfer, sie wussten, dass sie damit ihren Glauben an den Retter bekunden sollten, denn die Opfer versinnbildeten und von dem ihre Vergebung voll und ganz abhing. Ferner war ihnen klar, dass sie ihr gehorsames Herz, dass sie ihr gehorsames Eingehen auf den Willen Gottes bekundeten, indem sie sich in dessen Plan zu ihrer Erlösung willig einfügten. Ohne Blutvergießen gab es keine Sündenvergebung. Ihr Glaube an das Blut Christi als das verheißene Sühnemittel sollte seinen Ausdruck darin finden, dass sie die Erstlinge der Herde opferten. Nach ihrer Herkunft und Unterweisung, das sind ganz wichtige Punkte, nach ihrer Herkunft und Unterweisung im Glauben unterschieden sich die Brüder voneinander nicht. Beide waren sie Sünder und anerkannten beide Gottes Recht auf Verehrung und Anbetung. Äußerlich gesehen unterschied sich also ihr Glaube bis zu einem gewissen Grade kaum. Und doch bestand ein großer Unterschied zwischen ihnen. Erstmal, um wen geht's?
Keinen Glaube.
Sicher. Und was ist der Unterschied?
Das aufrichtige Herz.
Fast. Auch. Das Motiv. Das Motiv. Ich lese es euch vor. Kain gehorchte, als er den Altar baute und Gott ein Opfer brachte. Aber das war nur ein Teil. Das Wesentliche, nämlich seine Erlösungsbedürftigkeit, empfand er nicht. Das Motiv, warum du opferst, macht dich vor Gott angenehm. Dein Motiv. Und dieses Motiv sieht nur Gott allein. Und dieses Motiv wird das Ehebett, wenn nötig, trennen zwischen Mann und Frau. Es werden zwei miteinander gehen, heißt es nicht? Es gehen zwei miteinander in Amos. Ja? Können zwei miteinander gehen, die sich uneinig sind? Der Unterschied der beiden Brüder, der Unterschied der beiden Klassen, die vom Fall des Menschen bis zu Jesu Wiederkunft koexistieren werden, und zwar in der gleichen Gemeinde, sind allein durch ihre Motivation zum gleichen Werk zu unterscheiden. Kain und Abel sollten beide opfern. Und das Motiv entschied über den Ausgang der beiden. Das Motiv. Das Motiv Abels ließ ihn ein Lamm opfern. Und das Motiv Kains ließ ihn seine eigenen Werke opfern.
Esau und Jakob ist auch ähnlich. Esau und Jakob.
Inwiefern?
Naja, der Jakob, der hat es erst lernen müssen, natürlich. Hat aber aus seiner Geschichte gelernt. Und hat auch diese Begegnung mit Gott gehabt. Der Esau, naja, wir wissen ja, wie seine Geschichte gegangen ist. Es sind dann die Edomiter geworden. Ja? Sie waren die größten Feinde Israels.
Naja, Jakob musste erst mal zu Israel werden und das wurde er nach einer ganzen Weile. Ja? David hatte das Problem mit Bathseba, nicht wahr? Wo steht im Psalm 51, Herr, vergib mir? Es steht drin, wo steht im Psalm 51, Herr, vergib mir? Bitte nicht so laut. Wo steht in Psalm 51, Herr, vergib mir? Bitte? Es steht da. Es beginnt mit Herr. Herr, erschaffe in mir ein neues Herz. Ja?
Also ich lese da bei mir im Vers 3, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Und im Vers 4, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde.
Aber wo steht Herr, vergib mir?
Ja, das steckt doch aber damit.
Es steht drin in Herr, erschaffe mir ein reines Herz.
Ja, das könnte sein, wie im 1. Johannes.
Ja, ich wollte eigentlich es darauf. Es war sein Wunsch, ein neues Herz zu bekommen. Er hasste das, was er war. Und er hasste seine Unfähigkeit. Er hasste sein Fleisch. Und er sagte, Herr, was habe ich getan? Erschaffe, o Herr, in mir ein neues Herz, damit ich das nicht mehr tue. Er hat erkannt, dass Vergebung, und das ist das, was Schwester White in Glaube und Werke schreibt, dass Vergebung Rechtfertigung hat. Aber diese Rechtfertigung hat eine Bedingung. Und zwar, dass ich Gottes Weg wähle. Und Gottes Weg ist, Hesekiel 36, 26, da sagt es, ein neues Herz geben und einen neuen Geist in ein Inneres legen. Und da steht, und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Rechtsbestimmungen wandelt. Wer wird es bewirken? Er in mir, aber ich muss es wollen. Und wenn ich zum Herrn gehe und sage, Herr, vergib mir, dann ist es nicht, dann bedeutet es nicht, Herr, vergib mir jetzt, sondern diese Vergebungsbitte ist, Herr, mach doch bitte, dass ich es nicht mehr tue. Das ist das Motiv hinter Gerechtigkeit aus Glauben. Herr, es tut mir weh, weil ich eigentlich habe ich erkannt, dass dein Gebot heilig, gerecht und gut ist. Wer sagt das? Paulus. Paulus hat erkannt, dass das Gesetz heilig, gerecht und gut ist. Was sagst du zum Gesetz? Ist für dich das Gesetz schön? Ist es gut? Siehst du die Harmonie in den Geboten Gottes? Denn das wird ja das sein, was den Himmel regieren wird auf der neuen Erde. Gott wird uns das Sein hineinlegen, wenn wir wie Jesus sein wollen. Und er bewirkt das richtige Tun. Die Frage ist nur, wollen wir wie Jesus sein? Denn alles, was wir an andere weitergeben, ist ohne Jesus wie modifizierte Stärke. Es ist falscher Ersatz ohne Folge. Als alter Mann kam Nikodemus zu Jesus und wollte wissen, was noch. Er spürte, da fehlt noch. Jesus sagte zu ihm, du musst neu werden. Nicht versuchen, das Alte durch Gutes tun zu modifizieren. Da muss die Frage nicht heißen, Herr, was soll ich tun, sondern Herr, was soll ich lassen? Damit du dein Gesetz und deinen Geist in mich hineinlegst. Das Tun wird automatisch Licht sein, wenn in mir Licht ist. Ein Mensch macht sich keine Sorgen über das Tun, wenn Jesus Christus in ihm ist. Und die meisten Menschen wollten die Werke des Lichtes, sie wollten genährt werden, sie wollten geheilt werden, sie wollten befreit werden, aber keiner verlangte es nach dem Leben Christi, keiner verlangte es nach seiner Demut, keiner verlangte es nach seinem Kreuz, keiner verlangte es nach Selbstverleugnung, nach seiner Selbstbeherrschung, nach dem Folgen in seinen Fußtapfen. Wir können Jesu Werke tun. Wir können sie alle tun. Keiner wird das Paradies betreten. Keiner wird das Paradies betreten, ohne wie Jesus sein zu wollen und dahingehend vom Geist Gottes verändert zu werden. Keiner. Auch wenn wir die Werke Gottes, auch wenn wir die Werke Jesu tun. Und das ist das, was die Gemeinde auf der ganzen Welt tut. Wir haben Krankenhäuser, wir haben alles. Und Schwester White schreibt, Gott lässt die Leute nicht in unsere Gemeinden, weil damit sie nicht noch mehr verführt werden. Paulus spricht über seinen Kampf des Glaubens nicht über den einschränkenden, erdrückenden, meinen Zeit raubenden Kampf des Glaubens, sondern er sagt, es ist ein guter Kampf des Glaubens. Bitte? Gleich. Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Heißt es, dass sie das Licht nicht gekannt haben? Sie haben das Licht gekannt, aber sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Warum will ich Gott in allem gehorchen? Ja, aus Liebe zu ihm. Warum lasse ich mein altes Leben hinter mir und will ein neues Leben mit den Dingen der Vergangenheit abschließen, die alten Werke beiseite legen und den Heiligen Geist in mir wirken lassen zum neuen Leben? Ja, aus Liebe zu ihm, nicht vor Angst vor dem Tod, sondern aus Liebe zu ihm. Warum lasse ich mich läutern im Ofen, mich erziehen, mich ändern? Es tut doch weh, wenn das Fleisch gerieben wird. Ich mache das aus Liebe zu ihm. Warum akzeptiere ich New Start, die Gesundheitsbotschaft, Ernährung und Lebensstil, so wie es im Geist der Weissagung detailliert wiedergegeben ist? Ja, aus Liebe zu ihm. Warum diszipliniere ich meine Glieder, kämpfe gegen mein Fleisch, mein Ich, sterbe täglich, so wie Paulus das von sich selbst sagt? Ja, aus Liebe zu ihm. Warum versuche ich meine Zeit so zu managen, dass ich immer Zeit für persönliche Andacht und Gebet habe? Aus Liebe zu ihm, nicht aus Angst vor dem Tod. Bin ich mit Christus gekreuzigt? Bin ich Licht? Bin ich Salz? Oder versuche ich mich zu identifizieren mit dem, was ich Gutes tue? Und mich frage, was soll ich noch Gutes tun, denn ich tue ja schon so viel. Denn diejenigen, die zu Christus sagen werden, haben wir nicht getan? Was wird er zu ihnen sagen? Ich kenne euch nicht. Mit wem wird sich Jesus identifizieren? Jesus wird sich mit denjenigen identifizieren, die so sind wie er. Damit er sie Brüder nennen kann, nämlich alles gegeben habe, aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Gott wird mein Tun rechtfertigen nach dem Maß, wie ich bin, nach dem Maß Christi in mir. Noch ein letzter Text in Lukas 6, Vers 40. Da sagt es, ein Jünger ist nicht über den Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Wer ist unser Lehrer? Wer ist dein Lehrer? Es ist einfach zu sagen, es ist Jesus. Es ist einfach zu sagen, das Wort Gottes. Die Frage ist, ob du Kain bist oder ob du wie Abel bist. Denn beide haben Opfer gebracht. Und beide haben Gottes Recht auf Anbetung und Verehrung gewusst. Die Frage geht um dein Motiv. Der Herr möge uns einen Heiligen Geist geben, unterscheiden zu können, wo wir stehen. Und dass wir zu ihm zu gehen, nicht weil wir Angst vor dem Tod haben, sondern weil er so schön ist in seiner Art und Weise. Weil er das ist. Amen.